ARD. Hier ist wieder der Weltspiegel-Podcast für euch und bei uns gibt's die Themen, die weltweit wichtig sind und die Hintergründe zu aktuellen Nachrichten, für die manchmal in den Nachrichten einfach zu wenig Zeit ist. Darüber sprechen wir in unserem Weltspiegel-Podcast. Das machen wir jede Woche mit den ARD-Auslandskorrespondenten und ARD-Auslandskorrespondentinnen und Experten, eine ganze halbe Stunde lang. Uns gibt es auch in der ARD-Audiothek. Ich bin Janina Werner. Schön, dass ihr heute mit dabei seid. Saudi-Arabien und internationale große Sportevents. Irgendwie hat das in meinem Kopf erstmal nicht zusammengepasst. Aber 2034 soll die Fußball-Weltmeisterschaft in dem Land stattfinden. Viele internationale Fußballspieler sind auch zu saudischen Fußballclubs gewechselt und zwar für unfassbare Summen. Ein Beispiel: Cristiano Ronaldo, er soll da jetzt 215 Millionen Euro verdienen. Unser Korrespondent Ramin Sina ist für eine Weltspiegel-Doku durchs Land gereist. Und was passiert da eigentlich gerade in Saudi-Arabien und welche Rolle spielt der Sport? Der WDR-Redakteur Benjamin Best berichtet seit Jahren über die FIFA und den Fußball. Was macht das mit dem europäischen Fußball, wenn so viele Stars nach Saudi-Arabien wechseln, vor allen Dingen für solche großen Summen? Das klären wir. Mein Kollege Ramin Sina ist fußballbegeistert und hat auch selbst schon gespielt. Er ist Korrespondent in Kairo, ist nach Saudi-Arabien gereist und hat eine längere Doku über das Land und den Fußball gemacht. Hallo Ramin.
Hallo nach Köln.
Sag mal, du warst ja auch im Stadion in Jeddah. Was war das denn für ein Spiel? Wie muss man sich das vorstellen und was war da auch für eine Stimmung?
Das war die FIFA Club WM. Das war ein internationales Spiel. Also es hat eine saudische Mannschaft, Al-Ittihad aus Jeddah, gespielt gegen eine ägyptische Mannschaft, Al-Ahli. Beides Traditionsvereine, beides große Vereine in der arabischen Welt. Auch Al-Ittihad, 1927 gegründet, also 5 Jahre älter als der saudische Staat. Da hat man schon gespürt, okay, hier gibt's wirklich Fußballtradition. Und das hat sich dann auch wirklich im Stadion bestätigt. Es waren 50.000, 60.000, volles Haus, Frauen, Männer, fantastische Atmosphäre. Also die Fußballbegeisterung, die war riesig, auch außerhalb des Stadions. Es gab ein Public Viewing in der Altstadt. Was auch zur Wahrheit dazugehört, ist, dass es jetzt nicht jedes Mal so voll ist. Das war ein besonderes Spiel. Und auch in der Liga bei den großen Vereinen, da ist echt volle Hütte. Aber es gibt auch kleinere Vereine, da kommen in der Liga, in der saudischen, paar hundert Fans.
Aber alle auch so in Trikots mit Fahnen und Gesang, so muss ich mir das vorstellen?
Mit gelb-schwarzen Trikots, hat mich ein bisschen an Dortmund erinnert. Al-Ittihad, genau, und Schals und Fahnen und wirklich auch einer richtigen Kurve, die ganze Zeit Fangesänge angestimmt haben.
Jetzt hast du ja schon gesagt, das war ein besonderes Spiel. Was kostet denn so eine Karte auch dafür und kann sich das dann jeder da leisten oder sind das schon auch so Preise wie in Deutschland oder sogar höher?
Nee, ich war überrascht. Also die Preise waren, es war billiger als in Deutschland. Also ich war neulich in der Bundesliga, VfB Stuttgart, 64 Euro für einen Sitzplatz, habe ich kurz geschluckt. Und die Preise dort waren 10 bis 20 Euro, maximal 25 Euro. Ich habe jetzt nicht jede Kategorie durchgeguckt, aber mein erstes Gefühl war, es ist eher billiger. Und ich hatte schon das Gefühl, dass ein Großteil der Bevölkerung sich das leisten kann.
Cristiano Ronaldo ist ja in die saudische Liga gewechselt und verdient da jetzt 215 Millionen Euro. Neymar soll 86 Millionen Euro verdienen. Die saudische Liga aber ist jetzt, würde ich jetzt sagen, so in Europa gar nicht so dafür bekannt, dass da jetzt so krasse Stars spielen oder dass das jetzt so ein Ort ist, wo alle hinwechseln wollen. Oder bin ich da falsch?
War sie zumindest nicht. Also es ist jetzt schon ein Gamechanger gewesen, als Cristiano Ronaldo vor 1,5 Jahren dorthin ist. Jetzt ist auch die saudische Liga sehr vielen Fußballfans in Deutschland ja ein Begriff. Aber sie hat vor allem auch hier im Nahen Osten, in der Region, in der arabischen Welt echt einen Schub bekommen. Also es ist schon so, dass ich lebe in Kairo, in Ägypten, aber man kann fast jedes Spiel von Al-Nassr, von Cristiano Ronaldo hier schauen. Es wird übertragen von Fernsehsendern. In den meisten Ländern der Region, es gibt zahlreiche Kids, die ich hier auch in Kairo sehe, mit Ronaldo-Trikots, mit Benzema-Trikots von Al-Ittihad. Also ich habe schon das Gefühl, dass die Saudi-Liga echt einen Hype bekommen hat. Sie ist aber sicherlich jetzt noch keine Top-5-Liga und das ist ja das langfristige Ziel der saudischen Führung, das ist sie ja noch bei weitem nicht.
Und jetzt werden ja hohe Summen ausgegeben. Warum kaufen denn die Saudis oder die saudische Liga, warum kaufen die sich so teure Stars und Spieler?
Also es geht vor allem erstmal darum, der politischen Führung in Saudi-Arabien, dass sie der jüngeren Bevölkerung Entertainment bieten. Und das verschweigen sie auch gar nicht. Das haben sie ganz offen gesagt. Wir haben gesprochen mit Carlo Nochra, das ist der Chef der saudischen Pro League, und der hat mir in Jeddah Folgendes gesagt.
Alles, was wir tun, was wir erreichen, soll der saudischen Bevölkerung dienen. Es geht ausschließlich darum, die Lebensqualität, den Lifestyle und das Entertainment-Angebot der Saudis zu bereichern.
Also es ist ein unausgesprochener Gesellschaftsvertrag quasi in Saudi-Arabien zwischen dem mächtigsten Mann im Land, Mohammed bin Salman, dem Kronprinzen, und einem Großteil der Bevölkerung. Und der sieht so aus, dass es auf der einen Seite keine Demonstrationen gibt gegen diesen autoritär herrschenden Kronprinzen. Dass es doch recht viel Unterstützung, so war mein Eindruck, vor allem von der jüngeren Bevölkerung gibt für MBS. Und dass auf der anderen Seite aber Mohammed bin Salman den jüngeren Menschen doch mehr Entertainment bietet. Und da ist Fußball nur eine Säule. Also es gibt Kinos, die wieder eröffnet haben vor ein paar Jahren. Es gibt Rave-Partys in der Wüste. Fußball ist also wirklich nur ein Teil davon. Und aus saudischer Herrschersicht ist das für die auch gar nicht so teuer. Also es ist vielleicht sogar recht billig, mit ein paar Milliarden diese Fußballstrategie so nach vorne zu treiben. Fußball ist so beliebt im Land, und für den größten Erdölproduzenten der Welt ist es dann eben nicht die Welt.
Und jetzt ist ja nicht nur Cristiano Ronaldo da, sondern es werden auch weniger bekannte Talente gekauft. Warum das?
Ich glaube, da geht es vor allem darum, dass man aus saudischer Sicht nicht direkt floppen will mit dieser Liga. Das haben schon ein paar andere Länder in der Vergangenheit immer wieder versucht, solche Experimente. Und sie wissen auch, dass diese Superstars, die ja oft schon eher Altstars sind, Cristiano Ronaldo, Neymar, die werden nicht mehr ewig spielen. Und da brauchen sie einfach auch Masse an Spielern in der Liga, um die Qualität zu heben. Deswegen haben sie zahlreiche Kicker geholt aus den besten Ligen der Welt. Die sind 28, 29 Jahre alt. Und eben auch Fußballer etwa aus der zweiten Liga in Deutschland. Ich habe Khaled Naray getroffen gehabt. Er hat beim HSV gespielt in der zweiten Liga und ist dann über einen Umweg Griechenland nach Saudi-Arabien gewechselt. Und für den wiederum ist es natürlich vor allem auch finanziell eine Riesensache.
Vor der Saison hast du ja schon ein bisschen mitbekommen, wer alles nach Saudi-Arabien gewechselt ist. Und dann auf einmal hat man selber eine Anfrage aus Saudi-Arabien. Du hast die Möglichkeit, hier gegen so krasse Persönlichkeiten zu spielen. Und auch um ehrlich zu sein, natürlich, auch das finanzielle Paket war für mich sehr, sehr interessant. Ich glaube, das, was ich finanziell hier habe, hätte ich in Deutschland oder in Griechenland so nicht mehr verdient.
Ich glaube, dass es für die Saudis, damit ihre Strategie auch wirklich mittelfristig funktioniert, vor allem wichtig ist, dass sie auch viele Nachwuchstrainer ins Land holen, damit sie vor allem die saudischen Nachwuchsspieler besser ausbilden, dass dort die Qualität steigt, dass sie einfach diese Masse an Spielern, die sie brauchen für eine Liga mit 18 Mannschaften, a 20 bis 25 Spieler, dass sie dann auch die Qualität halten können.
Und Saudi-Arabien gilt ja immer noch als konservatives Land. Also Frauen durften erst 2018 Auto fahren. Jetzt dürfen sie aber ins Stadion, dürfen selbst Fußball spielen. Was will der saudische Staat mit diesen Sportevents bezwecken? Vor allen Dingen, weil du ja auch nochmal gesagt hast, das ist vor allen Dingen für die jüngeren Leute.
Genau, also es gibt eben neben diesen Spielern, diesen einzelnen Sportlern, die nach Saudi-Arabien gewechselt sind, zahlreiche Sportevents im Land, also sowohl was den Fußball angeht. Es gibt einen italienischen Pokalwettbewerb, der dort ausgetragen wird, einen spanischen Pokalwettbewerb, also jeweils die Endspiele, und dann ja auch noch zahlreiche andere Sportarten. Also Saudi-Arabien ist ganz groß mit drin im Golfsport, sie sind ganz groß mit drin im Tennis, sie sind beim Boxen, sie haben die Formel 1 ein Rennen in Saudi-Arabien, und es ist schon die Möglichkeit, ja, auf der einen Seite, genau wie ich schon gesagt habe, Entertainment nach innen, aber es geht natürlich auch ein bisschen um Wahrnehmung nach außen. Man ist im Gespräch, man ist im Geschäft, es kommen zahlreiche, wirklich reiche Geschäftsmänner ins Land, in den VIP-Logen von diesen ganzen Sportevents kann man wiederum Deals machen, man hat sie direkt vor Ort in Saudi-Arabien, es kommen auch teilweise hochrangige Politiker im Land, und man redet dann eben nicht nur über Sport, sondern man redet auch über Investitionen, und da geht es Saudi-Arabien schon auch drum, dass sie eben in anderen Wirtschaftszweigen Fuß fassen können. Das sagt Mohammed bin Salman auch selbst immer wieder. Es gehe darum, mittelfristig eben sich aus der Abhängigkeit vom Ölgeschäft zu lösen. Und deswegen investieren sie eben auch in andere Branchen, in die Sportbranche. Und dann bieten eben solche Sportevents auch immer wieder die Möglichkeit, den Einfluss, den eigenen Einfluss zu vergrößern.
Jetzt haben wir ja gerade schon über Frauen gesprochen im Stadion, die jetzt auch Sport machen. Du hast ja auch in dem Land gedreht. Wen hast du denn so getroffen da?
Ich habe eine ehemalige Rallye-Fahrerin getroffen. Mit der hatte ich schon vor 2 Jahren gedreht. Damals war ich da für die erste Frauen-Rallye in der Wüste. Und die hatte mir damals erzählt, Sascha heißt sie, dass sie eigentlich heimlich auch immer Fußball gespielt hatte, als sie klein war. Und dann habe ich sie jetzt wieder getroffen in Dammam am Persischen Golf. Und da sind wir zur Strandpromenade gefahren. Und dann hat sie gesagt, komm, wir kicken ein bisschen, wir halten den Ball hoch. Und für Saudi-Arabien wirklich ein Bild, was es so nicht häufig gibt. Und wir haben dann 5 bis 10 Minuten vielleicht ein bisschen mit dem Ball jongliert. Und jeder Saudi, der vorbeilief, dem sind fast die Augen ausgefallen. Also eine Frau, die am Strand in Saudi-Arabien Fußball spielt, das ist doch ein sehr ungewohntes Bild. Und Saja, ja, die hat sich auf der einen Seite sehr gefreut, auf der anderen Seite war ihr, glaube ich, auch unwohl. Aber ganz generell ist sie schon beeindruckt, was in den letzten Monaten und Jahren in Saudi-Arabien so möglich ist.
Manchmal kann ich es gar nicht glauben. Dann muss ich mich kneifen und mir sagen, das passiert gerade wirklich. Frauen sind im Fernsehen, sie spielen, es ist offiziell. Aber manche haben das eben noch nicht gesehen. Alles ist so frisch, du interviewst mich heute. Aber vor 2 Monaten durften Frauen noch nichts in den Medien über Fußball sagen. Das ist ganz neu in Saudi-Arabien. Noch immer sagen Leute, wie kann es sein, dass ihre Mutter sie unterstützt? Warum ist es okay, dass ihre Tochter Fußball spielt?
Aber es scheint jetzt ja normaler zu sein, dass man eben eine Frau am Strand Fußball spielen sieht. Also klar gucken die Leute noch, aber das geht jetzt ja auf jeden Fall.
Das geht, aber es ist schon noch ein neues Bild. Und Sascha ist auch jemand, die sich sehr viel traut, dass sich andere Frauen vielleicht nicht trauen würden.
Okay. Und jetzt hast du schon die Öffnung des Landes angesprochen. Und wenn man jetzt Sascha so hört, kommt das ja auch bei der Bevölkerung an, ne? Also sie kann jetzt am Strand Fußball spielen, Frauen dürfen ins Stadion gehen. Wie reagiert die Bevölkerung da drauf?
Ja, wenn wir uns jetzt einfach mal anschauen, vor allem was die Frauen angeht und den Fußball angeht, dann hat sich schon in den letzten Jahren einiges getan. Also es gibt mittlerweile eine eigene Frauenfußballliga, es gibt eine eigene Frauenfußballnationalmannschaft, es gibt Live-Berichterstattung von Spielen, von Frauenfußballspielen, es gibt Trainerkurse für Frauen, es ist mittlerweile eine Vizepräsidentin des saudischen Fußballverbandes in Position, also eine Frau, die mit das Sagen hat, ganz oben. Also da tut sich schon einiges. Wenn wir außerhalb des Platzes gucken, dann ist es sicherlich so, dass Frauen auf der einen Seite zwar etwas mehr Rechte haben als noch in den vergangenen Jahrzehnten, aber dass es immer noch ein sehr, sehr weiter Weg ist. Wenn wir in Richtung Gleichberechtigung schauen, ist es immer noch so, dass ganz oft ein männlicher Vormund entscheidet, was eine saudische Frau tun darf. Es gibt Reformen, die widersprüchlich sind. Es gibt zahlreiche Aktivistinnen für Frauenrechte, die eingesperrt werden. Es gibt Berichte von Folter. Und auch das war unser Eindruck, als wir vor Ort waren. Es gab wirklich gar keine kritische Stimme, die wir gehört haben im Land. Und wenn wir mal eine kritische Stimme gehört haben, dann mussten wir nach Europa reisen und haben dort Frauenrechtlerinnen getroffen, die im Exil wohnen. Also Mohammed bin Salman hat so 2 Seiten als Herrscher. Also er ist sicherlich schon jemand, der für Reformen steht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist er einfach ein knallharter, brutaler Herrscher.
Jetzt hast du ja eben gerade schon angesprochen, das Regime geht weiter gegen Kritiker vor. Die Pressefreiheit ist auch sehr eingeschränkt. Saudi-Arabien liegt auf Platz 170 von 180 Ländern. Sollen denn diese Sportevents auch über die Menschenrechtsverletzungen im Land darüber hinwegtäuschen?
Das ist ja diese klassische Sportswashing-Theorie, ne, die man schon oft gehört hat. Ich persönlich bin mir da gar nicht so sicher. Weil wenn ich mir mal anschaue, das war auch der Vorwurf ganz oft bei Katar, bei der WM 2022, dann war mein Eindruck eigentlich so, dass diese Sportevents nicht, vor allem was West- und Nordeuropa angeht, nicht ablenken, sondern vielmehr den Fokus gerichtet haben auf diese Länder, dass vielmehr über die Rechte von oder nicht existierenden Rechte von ausländischen Arbeitern in Katar berichtet wurde, dass wir auch jetzt einige kritische Berichte über Saudi-Arabien machen. Deswegen bin ich mir da manchmal nicht ganz so sicher, ob diese Sportswashing-Theorie so stimmt. Es ist sicherlich so, dass es in vielen Teilen der Welt, in Südamerika, in Fernostasien, überhaupt kein Thema ist, diese Menschenrechte. Die sind sie aber weder mit so einem Sportevent oder ohne Sportevent. Ich habe gesprochen mit einer Frauenrechtsaktivistin, die im Exil wohnt, die sich einfach erhofft hat, dass die Fußballer, die ins Land kommen, ein bisschen den Fokus mehr lenken, selber es ansprechen, die Menschenrechtslage beispielsweise im Land, die aber jetzt nach einem Jahr Sportoffensive in Saudi-Arabien von den Stars dann doch relativ enttäuscht ist.
I think, you know, Benzema and Cristiano and Neymar, everyone going to Saudi Arabia,
akzeptieren den Mund zu halten.
So this is really where it gets dangerous,
denn diese Bilder stehen letztlich für Saudi. Wenn sie ruhig bleiben, akzeptieren sie die saudische Regierung, MBS und den PIF zu repräsentieren. Und alle schauen weg, wenn es um die Unterdrückung in Saudi-Arabien geht. Keiner will wissen, was wirklich passiert.
2034 soll ja die Weltmeisterschaft auch da stattfinden. Wie blickt denn die FIFA auf den Sportboom der Saudis?
Ja, die hat ihn ja mit ausgelöst quasi. Also, und so kann man es schon sagen, als FIFA Saudi-Arabien so den Weg bereitet hat, was die WM 2034 angeht, dann ist man ja fast schon Teil davon. Also es war klar, dass nach 22 WM in Katar, so sind die FIFA-Regularien, erstmal die nächsten zwei Weltmeisterschaften nicht in Asien ausgetragen werden können. Und die Saudis haben auf der anderen Seite aber so Druck gemacht, also wahrscheinlich auch auf allerhöchster Ebene, Mohammed bin Salman und Gianni Infantino, die kennen sich seit vielen, vielen Jahren. Die hocken auch sehr gerne zusammen in einer Loge bei Sportevents. Und Saudi-Arabien ist jetzt nicht bekannt, vor allem der Herrscher, für seine Geduld. Und er wollte unbedingt eine WM in den nächsten 10-12 Jahren. Und da hat es die FIFA geschafft, dass sie die nächsten zwei Weltmeisterschaften, die nächste ist ja in Nordamerika und dann die übernächste, da hatten sich sowohl Europäer als auch Südamerikaner drauf beworben und da hat sie es geschafft, jetzt die WM 2030 an 6 Länder zu verteilen, 3 südamerikanische Länder, 2 Länder in Europa und Marokko in Afrika. Und damit war klar, 2034 ist wieder Asien am Zug oder Ozeanien. Australien hat zurückgezogen und Saudi-Arabien wurde damit der Weg freigemacht. Sie sind der einzige Bewerber jetzt für diese WM 34 und es gilt als absolut sicher, dass sie die auch bekommen. Und zeitgleich ist es wohl relativ wahrscheinlich, dass Aramco, die größte Erdölfördergesellschaft der Welt, der staatliche Ölkonzern von Saudi-Arabien, der neue Hauptsponsor der FIFA wird für mindestens ein Jahrzehnt. Also die Verbindungen zwischen der FIFA und Saudi-Arabien, die sind sehr, sehr eng.
Jetzt warst du ja in dem Land, hast da ja auch gedreht. Was war für dich persönlich überraschend und was war weniger überraschend oder vielleicht ist auch negativ in Erinnerung geblieben oder vielleicht gibt's auch nichts Negatives?
Doch, gibt's auch. Aber es gab auch sehr viel Positives.
Fangen wir mit dem Positiven an.
Wir fangen mit dem Positiven an. Also es gab wirklich ganz viele tolle Begegnungen mit warmen, sehr ruhigen Menschen mit toller Ausstrahlung. Also da war ich schon sehr fasziniert. Ich wusste, dass es eine große Fußballbegeisterung gibt in Saudi-Arabien, aber dass sie so groß ist, dass so eine tolle Stimmung in den Stadien herrscht, das war jetzt mit Fußballbrille auf auch eine positive Überraschung für mich. Also vieles war top. Weniger positiv und doch sehr schwierig war es, saudische Offizielle zu bekommen, die mit einem vor dem Mikro sprechen, also aus Journalistensicht. Man wurde immer wieder vertröstet, was Interviews anging und wir haben es dann am Ende wirklich nur geschafft, wirklich auf die alte rasende Reporterart 2, 3 Offizielle von saudischer Seite abzugrätschen mit Kamera, mit Mikro, vor denen schon, bitte jetzt gibt uns eine Antwort. Also da wurden wir sehr oft vertröstet und ich glaube, dass da einfach auch die Zurückhaltung sehr, sehr groß ist, dass man kritische Fragen fürchtet und dass diese Kritikkultur auch, was Journalismus angeht, einfach in Saudi-Arabien auch nicht so ausgeprägt ist.
Danke, Ramin, für deine Eindrücke aus Saudi-Arabien und dass du mit uns gesprochen hast. Danke.
Sehr, sehr gerne.
Fußball, Formel 1, Boxen und auch in den Golfsport, auch da investieren die Saudis. Also es ist ein regelrechter Sportboom in Saudi-Arabien ausgebrochen. Was bedeutet das denn für den europäischen Fußball und die anderen Sportarten? Das kläre ich mit dem WDR-Redakteur Benjamin Best. Er hat auch schon viel über die WM 2022 in Katar berichtet.
Hallo Janina.
2023 soll 1 Milliarde Euro in Ablösesumme geflossen sein, auch für neue Gehälter in Saudi-Arabien. Kann da der europäische Fußball mithalten?
Nein, europäische Fußballclubs können bei diesen Summen nicht mithalten. Saudi-Arabien strebt mit aller Macht auf die internationale Fußball-, aber auch auf die internationale Sportbühne.
Und wer da so hinwechselt, sind das jetzt schon so junge Stars noch eher oder so ein bisschen ältere Talente? Weil Cristiano Ronaldo ist ja jetzt auch schon ein älterer Fußballspieler.
Genau, es sind einige Spieler dabei, die den Höhepunkt ihrer Karriere bereits erreicht haben. Du hast Cristiano Ronaldo gerade angesprochen, der ist mittlerweile 39 Jahre alt. Es gibt einen weiteren, Karim Benzema, noch vor 2 Jahren Weltfußballer bei Real Madrid, der ist mittlerweile 36. Es gibt einige Spieler wie Sadio Mané oder N'Golo Kanté, die sind beide Anfang 30. Für Aufsehen hat allerdings der Wechsel eines spanischen Talents im vergangenen Jahr gesorgt, Gabri Veiga, der ist erst 21, der ist also noch sehr, sehr jung und der wechselte aus Spanien eben im vergangenen Jahr nach Saudi-Arabien.
Und bereuen denn da viele den Schritt schon oder sagen sie eigentlich, sie sind da happy und man kann da echt nochmal seine Fußballkarriere nach vorne bringen?
Es gibt tatsächlich einige unzufriedene Profis. Der von mir gerade angesprochene Karim Benzema, der angeblich 100 Millionen Euro im Jahr verdienen soll, ist trotzdem unzufrieden, wurde im vergangenen Jahr suspendiert, wollte weg. Es gibt einen weiteren Spieler, Jordan Henderson, der ehemalige Kapitän von Liverpool, spielte nur ein halbes Jahr in Saudi-Arabien, wechselte dann zurück nach Europa. Und bereits vor 2 Jahren hatte die internationale Spielergewerkschaft FIFPro vor Vereinswechseln nach Saudi-Arabien gewarnt, wegen systematischer und weit verbreiteter Vertragsverstöße. Die FIFA musste allein im vergangenen Jahr mehr als 50 Vertragsstreitigkeiten in Saudi-Arabien zwischen Profis und Vereinen klären. Also von daher, ja, ist nicht nur alles Gold, was glänzt. Es geht eben nicht nur ums Geld, sondern es sollen Vertragsinhalte nicht eingehalten werden und die Stadien in Saudi-Arabien sind teilweise auch nicht wirklich voll.
Es gibt ja immer wieder den Vorwurf des Sportwashings und da geht es ja darum, dass man den schlechten Ruf eines Regimes mit Sportevents aufpoliert. Trifft das denn auch auf andere Länder zu?
Genau, also ja, es trifft auf viele andere Länder zu, es trifft aber auch auf europäische Länder zu. Wir sehen ja das generell im Sport, dass man ja einen schlechten oder einen zweifelhaften Ruf aufpolieren möchte oder aber, dass man sich auch im Glanzlicht des Sports bei Siegen feiern möchte. Denken wir nur an deutsche Politiker auf Tribünen, die bei Toren der Nationalmannschaft jubeln oder die nach erfolgreichen Spielen sogar in die Umkleidekabinen gehen und dort Selfies machen. Frankreichs Staatspräsident zum Beispiel nutzt immer wieder die Tour de France, auch um sich dort mit Siegern zu präsentieren. Also das ist nicht nur etwas, was autokratische Regime machen, wie Saudi-Arabien, wie Katar, sondern das ist etwas, was generell die Politik macht, dass man eben den Sport auch für die eigenen Zwecke ausnutzt.
2021 hat sich ja Saudi-Arabien gewisse Anteile, 80% waren es, an dem Fußballclub Newcastle United gesichert. Das hat ja auch für Aufsehen gesorgt damals. Könnte sowas denn auch in Deutschland stattfinden?
Nein, in Deutschland ist sowas in der Art und Weise nicht möglich, denn in Deutschland gibt es die sogenannte 50+1 Regel. Das bedeutet, dass die Mehrheit der Stimmanteile einer ausgegliederten Profiabteilung eines Vereins in den Händen der Mitglieder des Stammvereins liegen muss und damit wird eben der Einfluss von Investoren begrenzt. Also so eine Übernahme, wo eben 80% dann einem Staatsfonds gehören, das ist in Deutschland nicht möglich.
Und was verändert sich, wenn so ein Staatsfonds gewisse Teile an einem Fußballclub besitzt? Also welche Probleme gibt es da auch?
Na, in Ländern, wo es jetzt keine 50+1 Regel gibt, können Investoren natürlich alles bestimmen. Es gibt wenig bis kein Mitspracherecht der Mitglieder. Die Vereine oder der Sport insgesamt macht sich natürlich so abhängig von den Investoren. Und eine Frage ist, wie nachhaltig sind überhaupt diese Investitionen? Wie nachhaltig sind auch die Ideen der Staatsfonds, der Investoren? Denn meist spielen eben auch politische Interessen dabei eine wichtige Rolle. Und wenn die erfüllt sind, dann kann es auch sein, dass sich ein Investor oder ein Staatsfonds nämlich ganz schnell aus den jeweiligen Vereinen wieder zurückzieht und dann sind die Vereine praktisch pleite und stehen letztendlich vor dem finanziellen Nichts.
Und nach der Übernahme, wie steht denn jetzt Newcastle United da?
Also es gab 2021, als der saudische Staatsfonds bei Newcastle eingestiegen ist, wenig Kritik der Fans. Ganz im Gegenteil. Viele Fans haben sich sogar gefreut, dass sie jetzt endlich in der Premier League mit den finanziell großen Clubs mithalten können, mit Manchester City, mit Manchester United, mit Liverpool. Also dass Saudi-Arabien einen zweifelhaften Ruf hat, dass Menschenrechte dort missachtet werden, hat keine große Rolle gespielt. Und auch sportlich geht es Newcastle United besser als in den Jahren zuvor. Man hat es zumindest in die Champions League geschafft. Und jetzt ist die Frage, wie geht es mit Newcastle United weiter, wenn natürlich weiterhin das Geld aus Saudi-Arabien in diesen Club gepumpt wird, wenn man sich gute Spieler kaufen kann. Es scheint so, als wenn es die Fans oder viele Fans in Newcastle nicht wirklich stört.
Saudi-Arabien hat ja schon eine eigene Fußballkultur. Und ist das eine gute Ausgangslage für die WM, die da ja 2034 stattfinden soll?
Ja, es gibt eine große Fußballbegeisterung im Land. Saudi-Arabien hat eine viel größere Fußballtradition als zum Beispiel Katar. Es gibt bereits große Stadien. Im vergangenen Dezember fand in Saudi-Arabien zum Beispiel die FIFA-Club-WM statt. Doch der schöne Schein kann auch trügen. Im März wurden zum Beispiel 12 Fans festgenommen, da sie religiöse Sprechchöre im Stadion gesungen hatten. Erst vor ein paar Tagen hat ein Zuschauer einen Spieler von der Tribüne aus mit einer Peitsche geschlagen. Also Saudi-Arabien ist und bleibt ein autokratisch geführtes Land mit ja zwar einer großen Fußballtradition, aber auf der anderen Seite muss man eben doch aufpassen, was man zum Beispiel im Stadion singt. Es gibt keine Meinungsfreiheit und von daher blicke ich weiterhin kritisch auf Saudi-Arabien.
Du hast auch viel damals über die WM in Katar gesprochen. Siehst du da jetzt auch schon so Parallelen zu der WM, die ansteht in Saudi-Arabien, also wie im Vorhinein vorgegangen wird?
Saudi-Arabien hat meiner Meinung nach aus den Fehlern Katars gelernt. Auch Katar stand ja zu Recht lange in der Kritik aufgrund der Situation der Menschenrechte. Saudi-Arabien versucht sehr früh schon auf Sportfunktionäre zuzugehen, sie für sich zu gewinnen. Ich selbst war im vergangenen Dezember auf einer internationalen Sportkonferenz, wo viele Vertreter von europäischen Fußballclubs auch vor Ort waren und fast alle hatten ein Narrativ, nämlich dass in Saudi-Arabien viel passiert, dass sich das Land wandelt. Also mein Eindruck war, dass man natürlich auch vor Ort vielleicht auf Sponsorensuche ist und sich mit dem Gastgeber nicht verscherzen möchte. Also von daher, ich empfinde Saudi-Arabien zum jetzigen Zeitpunkt viel weiter, als es Katar vor Jahren war.
Jetzt ist es ja so, dass Weltmeisterschaften nicht so oft in arabischen Ländern ausgetragen werden und die Leute sich natürlich auch darüber freuen, wenn die WM zu ihnen kommt. Kannst du denn da trotzdem Vorteile erkennen oder ist das nicht auch ein Vorteil für die ganze Region dann?
Ja, ich denke, man muss es eben immer im Zusammenhang sehen. Natürlich herrscht in Saudi-Arabien eine große Fußballtradition und eine große Fußball-Euphorie, aber es gibt eben auch politische Interessen, die das Regime in Saudi-Arabien hat. Interessen auch, die zum Beispiel der Fußballweltverband FIFA hat. Es gibt Gerüchte, dass ein großer saudischer Ölgigant als Sponsor bei der FIFA einsteigen soll. Also es geht eben auch immer ums Geschäft. Das darf man bei einer Fußballweltmeisterschaft nicht vergessen. Und eben so wie bei Katar geht es bei Saudi-Arabien eben immer auch um Politik und um Sport.
Danke, Benjamin, dass du mit uns gesprochen hast und die ganzen Infos für uns hattest. Danke.
Ja, danke auch.
Und das war auch schon wieder der Weltspiegel-Podcast für diese Woche. Wenn er euch gefallen hat, abonniert uns doch gerne. Lasst uns gerne auch ein Sternchen bei der Bewertung da. Ihr findet uns auch in der ARD-Audiothek. Jetzt möchten wir euch noch einen anderen Podcast empfehlen, der sich häufig, so wie wir auch in dieser Folge, mit der dunklen Seite des Sports auseinandersetzt. Es geht um den Podcast Sport Insight. Egal ob Fußball-WM, Olympia oder der Breitensport um die Ecke, Sport Insight deckt auf und diskutiert Themen, die in der aktuellen Sportberichterstattung oft zu kurz kommen. Das sind einmal die Themen Korruption, Skandale und Krisen. Und dabei schauen unsere Kollegen von Sport Insight auch gerne mal über den deutschen Tellerrand. Zuletzt mit einer Folge, die 10 Jahre später auf die Olympischen Spiele in Sotschi und die damals beginnende russische Invasion auf der Krim zurückblickt. Hört da doch gerne mal rein. Sport Insight findet ihr auch in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Den Link packen wir euch auch in die Shownotes. Wenn ihr jetzt aber auch mal sagt, ihr habt ein Thema, was wir unbedingt machen sollten oder auch Kritik oder Anregungen, schreibt uns gerne in die Kommentare. Das könnt ihr machen bei Instagram, Facebook oder YouTube oder uns auch gerne eine Mail schreiben an weltspiegel.digital@ard.de. Ich bin Janina Werner. Redaktion diese Woche hatte Heribert Roth und der Redaktionsschluss für diese Folge war Freitagnachmittag, der 19. April.